Minibar-Geständnisse aus Zimmer 101. Carsten Karat im Gespräch mit Matthias Winkler.
Hallo, liebe Zuschauer. Wie immer habe ich Ihnen einen besonderen Menschen mitgebracht für dieses Interview, für unseren Witcast. Dieser Mensch hat eigentlich schon viele Leben gelebt, also nicht, dass er schon einige hinter sich hat, aber er hat sehr viele unterschiedliche Dinge in seinem Leben gemacht, bewegt und bewegt auch mich. Ich mag ihn gerne, er ist seine Persönlichkeit, er hat eine Meinung, er ist klar in der Sache und immer respektvoll im Ton. Er verantwortet über 800 Mitarbeiter und leitet eine Gruppe, die historisch wertvoll ist, aber die vor allem auch innovativ ist. Wie das geht, das sagt uns der liebe Matthias Winkler aus der Sacher-Gruppe. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für diese wundervolle Einladung. Dankeschön.
Matthias, wir starten einmal mit ein paar Hotelfragen. Ich komme als Tourist, als Unerfahrener nach Wien. Wie verbringe ich meinen Tag? Einen Tag.
Einen Tag, hoffentlich mit guter Anreise per Zug, CO2-neutral oder mit einem Greenwash-Ticket. Also herzlich willkommen in Wien. Dann möglichst schnell ins Zentrum, gibt's auch öffentlichen Verkehr oder Taxi. Dann Check-in im Hotel Sacher Wien, dem einzigen privaten und nicht nur privaten, sondern auch von einer Familie geführten Hotel. Das ist also Wien zum richtig Erleben. Concierge bringt alles aufs Zimmer und dann möglichst vis-à-vis in die Staatsoper sofort, 2 Minuten zu Fuß, Führung Backstage, daneben in die Albertina.
Das können wir organisieren, ja?
Das können wir organisieren. Daneben in die Albertina, ein prachtvolles Museum, eher sehr modern, aber sicher die schönste Sammlung, die wir in Wien haben. Und dann würde ich fragen, also das sind die zwei Muss. Stephansdom würde ich mir jedenfalls nochmal ansehen und Schönbrunn in Erwägung ziehen. Und dann ist die Frage Restaurant, dann ist die Frage Theater, dann ist die Frage Oper, dann ist noch ein Museum, dann ist Spaziergang im Prater, dann ist Segway-Tour. Also dann müssten wir schon viel mehr von dir wissen, wie dein optimaler Tag denn aussehen soll.
Ich habe euch ja versprochen, dass der Mann mehrere Leben hat. Und ihr merkt schon gleich im Ansatz politisch korrekt. Der Einstieg war natürlich nachhaltig. Viele wissen das nicht. Du hattest ein Leben, bevor du Sacher verantwortest, und zwar ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Du warst ein Unternehmer, aber davor warst du Politiker. Magst du uns kurz erzählen, was du gemacht hast und warum du dann doch dich gegen die große Politik entschieden hast?
Also ich kann mich erinnern, dass mich meine Mutter, als ich 14 Jahre alt war, dann gezwungen hat, mir Nachrichten anzusehen. Und ich habe damals zum ersten Mal die Hauptnachrichten am Abend gesehen und das weiß ich noch bis heute. Obwohl ich es nicht wollte, hat es eine unglaubliche Faszination und Nachrichten sind zu 70% Politik. Und damit hat etwas begonnen, was mich unglaublich fasziniert hat. Die Menschen, das, was sie sprechen, das, was sie tun. Und bin, als ich vom Land nach Wien gegangen bin, um zu studieren, eher im österreichischen Parlament gesessen als auf der Uni, auf der Zuhörer- und Zusehergalerie. Das war 1819. Und dort saß ich und war fasziniert von dem, was dort zugange war. Und der nächste Schritt war, es selbst zu tun. Bin in die Studentenpolitik gegangen und in Österreich ist Studentenpolitik mit Pflichtmitgliedschaft organisiert. Also hatte eine große Rolle. Dort war ich mehrere Jahre und habe unglaublich viel gelernt für mich, wie Politik funktioniert. Später dann zu McDonald's und bei anderen Unternehmen angedockt. Bis mich der Ruf eines Finanzministers erreichte, Karl-Heinz Grasser hat mich angerufen und gesagt, möchtest du in mein Kabinett? Und ich habe damals gesagt, ich will eigentlich kein Freiheitlicher sein und ich möchte auch nicht einen gesicherten Job bei McDonald's für eine unsichere mögliche Karriere in der Politik aufgeben. Ich habe es dann Gott sei Dank trotzdem getan. Nach 4 Tagen war ich dort und habe zuerst das Pressebüro und letztlich das gesamte Kabinett geleitet, 7 Jahre lang. Die fühlten sich eher wie 70 an, aber ich habe natürlich jeden Tag gelernt. Habe gelernt, wie Österreich funktioniert, wie Politik funktioniert, wie das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Gesetzgebung funktioniert. War international unterwegs. Österreich war damals Vorsitzender der Eurogruppe. Die Zeitungen schrieben das bessere Deutschland, das wir natürlich nie waren. Aber dort habe ich wirklich viel gelernt und das ist ein unheimlich spannender Beruf. Aber wäre ich unverheiratet und hätte keine Kinder, wäre ich nach wie vor dort. Aber mit Familie, mit Kindern ist es heute schon gar nicht mehr, aber auch damals nicht möglich gewesen. Kinder, einen Vater in der Politik, das funktioniert nicht. Die öffentliche Häme, die Brutalität, in der höchstpersönlich Debatten geführt werden, das funktioniert nicht, wenn man Familie und Kinder ernst nimmt.
Es gibt viele Facetten an dir, die mich faszinieren. Am meisten, glaube ich, deine Rhetorik. Du sprichst bis heute druckreif. Das ist wirklich beeindruckend. Du hast gesagt, du hast dich gegen die Politik entschieden. Was hat dich denn damals verändert zu heute? Du sagtest damals schon, oder sagst jetzt, damals war es so, dass du Sorge um deine Familie hättest, wenn es denn dort geblieben wäre. Heute ist es ja noch härter. Und in Österreich ist ja einiges passiert. Also es geht ja wirklich drüber und drunter, wenn ich das mal von außen so sagen darf. Was hat sich verändert in der äußeren Wahrnehmung und was hat sich auch in der Sprache verändert?
Ich glaube, es ist alles wesentlich rücksichtsloser, brutaler geworden, wie Menschen miteinander umgehen. Da ist eine gewisse Form der Hemmungslosigkeit dabei. Beißhemmung gibt es sozusagen keine mehr, nicht mehr spürbar. Die Auseinandersetzung wird nicht mehr über Inhalte, sondern eigentlich über die Integrität des Vis-à-vis geführt. Das ist nicht zumutbar. Also wenn man eine berufliche Alternative hat, wählt man diese. Als ich damit begonnen habe, war ich 30 Jahre alt und da haben Debatten schon noch sehr stark auf inhaltlicher Ebene stattgefunden. Welches Konzept ist das bessere in Pensionsfragen, in anderen Sozialsystemsfragen, in der Entschuldung der Staaten, in Bildung? Das sind wirklich Konzepte gegeneinander angetreten. Heute treten Menschen gegeneinander an und die Konzepte sind eigentlich im Hintergrund. Das ist etwas, was an Politik fürchterlich geworden ist. Und wenn man dort Schauspieler ist oder Darsteller ist, dann ist es letztlich wie eine Form von Rugby ohne Mundschutz, ohne Knieschutz, ohne Schutz.
Ohne Schutz. Wenn du ein Kabinett leitest, dann hast du Zugang zu sehr vielen vertraulichen Informationen. Manche sind für die Öffentlichkeit bestimmt und manche nicht. Wie oft musstest du, und ich weiß, ich kenne die Antwort, deswegen stelle ich die Frage bewusst, wie oft musstest du die Journalisten anlügen?
Ich habe das ein einziges Mal getan.
Ich habe mich darüber gefreut. Entschuldige, ich kenne die Antwort, das hat mich sehr gefreut.
Ich weiß, wir haben darüber schon mal gesprochen. Ich habe das ein einziges Mal getan, nämlich als Österreich dabei war, das Nulldefizit, also keine neuen Schulden ein Jahr früher als geplant zu erreichen. Und der Budgetsektionschef zu mir kam und hat mir dies als Problem geschildert. Und wenige Stunden später hat wohl nicht ganz ohne Zufall.
Das ist ein schönes Problem zu haben.
Richtig, habe ich auch gesagt. Wunderschön. Nicht wie verschieben wir es, sondern wir announcen das gleich. Und wenige Stunden später, nicht ganz zufällig, hat mich ein Journalist angerufen und danach gefragt. Und ich musste so tun, als wüsste ich von gar nichts, um zumindest 24 Stunden zu retten, um der Erste zu sein, der diese Kommunikation mit dem richtigen Spin an die Öffentlichkeit bringt. Ich habe den Journalisten dann angerufen. Ich habe mich entschuldigt, er hat es verstanden. Wir sind heute noch sehr gut.
Darf ich sagen, wer es ist?
Richard Grasl war das, ja.
Deshalb für uns interessant, weil der Kurier unser neuer Medienpartner ist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ihr heute immer noch oder wieder fest befreundet seid und offensichtlich euch gut austauscht. Ich habe ein paar triviale Fragen, die aber einen Touristen, der nach Wien kommt, sehr interessiert. Ist ein Wiener Schnitzel noch ein Wiener Schnitzel, wenn es vegan ist?
Natürlich ist es das. Ja, es ist die modernste Interpretation des Wiener Schnitzels, würde ich sagen.
Essen hat dich begleitet ein Leben lang. Du warst viele Jahre auch bei McDonald's. McDonald's ist ein Unternehmen, für das ich übrigens auch einmal arbeiten durfte. Wir haben damals die Automatismen erfunden, damit wir eben die Schlangen entzerren können. Was hat bei McDonald's dich am meisten fasziniert? Und gibt es sogar etwas, was du in deiner heutigen Luxuswelt von damals mitgenommen hast?
Also mich hat fasziniert, dass wir um 1 Uhr Nacht, wenn das Lokal geschlossen war, die Inventur gezählt war und wir um 1.30 Uhr, 1.45 Uhr eine perfekte P&L des gesamten Tages hatten. Und das hat mich nachhaltig fasziniert. Nebst einer Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterkultur, die anders als oft dargestellt zu meiner Zeit in meinen Stores wirklich herausragend war. Wir haben das alle wirklich gern gemacht.
Das kann ich aber bestätigen. Also in diesen McDonald's-Niederlassungen, in denen ich war, habe ich auch immer das Gefühl gehabt, dass ein hohes Maß an Loyalität herrscht. In einem fairerweise Bildungsgrad-Level, der zumindest herausfordernd ist.
Ja, und auch verschiedenste Ethnien, die sonst global damals auch gestritten haben, sind dort friedlich am Pass gestanden und haben im wahrsten Sinn des Wortes produziert. Die Stimmung, die dort war, wohl auch von den leitenden Angestellten mitgeprägt, die war herausragend. Ich habe meine McDonald's-Zeit bis heute als eine der lehrreichsten und besten in Erinnerung.
Ich habe allen voran in der Corona-Zeit, in der Pandemie, sehr stark euer Social Media verfolgt. Ihr habt eine eigene Subbrand aufgebaut. Ihr seid eine Mitarbeitermarke geworden. Das lebst du vor. Wie viel deiner 800 Mitarbeiter kennst du? Wenn ich sage kennst du, würdest du mit Namen ansprechen können? Oder hast du schon mal ein persönliches Gespräch mit gehabt?
Ich würde mal sagen, 3/4 aller. Und das Viertel hole ich nach. Aber wir haben natürlich auch keine Fluktuation. Die kleiner ist als 3-4%, also das läuft ganz gut, aber bis ich alle 800 durch habe, sind wieder ein paar weg und ein paar neue dazu. Also alle schaffe ich nie, aber mit überwiegender Mehrheit fast alle.
Im Vorgespräch haben wir kurz über KI gesprochen und über die Entwicklung, die KI nun auch in der Hotellerie annimmt. Übrigens gibt es eine Studie von einem amerikanischen Institut, die sagt, die Branche, die am zweitwenigsten digitalisiert ist, ist die Hotellerie. Ja. Die Baubranche ist schlecht aufgestellt. Gleichzeitig gibt es hier auch Roboter, die beginnen sollen, uns das Leben zu erleichtern. Siehst du in absehbarer Zukunft, also noch in unserer Zeit, Roboter und auch KI im Bereich der Luxushotellerie am Gast eingesetzt? Oder sagst du, das wird immer nur im Back of the House bleiben?
Also ich würde es gerne trennen. Ich glaube, Roboter nicht. KI ja. Wir wenden KI jetzt zum Beispiel an. Wir testen diese Stunden gerade einen Voice-Pod auf Englisch und auf Deutsch für unsere Hotelgäste, die den nutzen können. Er gibt sich auch als solcher zu erkennen und gibt jederzeit die Möglichkeit, auf einen Menschen umzusteigen. Aber das sind schon Anwendungen, die letztlich das Gastsein noch angenehmer machen. Ich glaube, wichtig ist, dass es transparent ist und dass es immer die Möglichkeit zum menschlichen Kontakt gibt. Ich bin grundsätzlich ein Fan, der eher entweder oder versucht wegzugeben und das sowohl als auch zu forcieren. Also KI nicht als Bedrohung, sondern als Unterstützung und als Chance. Die Roboter, glaube ich, werden eher nicht humanoid, also die werden auch nicht aussehen wie wir, sondern sie werden eher bei standardisierbaren Prozessen eingesetzt werden. Die sehe ich weniger am Gast. Da glaube ich, gibt's noch, da müssen noch ein paar Generationen unserer Kindeskinder vielleicht, die dann auch Roboter am Gast haben.
Du bist ein Mensch, der sehr stark in der Öffentlichkeit steht, der auch nicht schüchtern ist, auch seine Meinung zu sagen. Gleichwohl gibt es ein sehr stark geprägtes Bild von dir. Ich versuche mit den nächsten Fragen mal ein bisschen hinter die Fassade zu schauen, mal schauen, ob es mir gelingt. Dem 16-jährigen Matthias, was würdest du ihm heute mit auf den Weg geben?
Mach's genau so, wie du es gemacht hast.
Das ist sehr überzeugend, mein Guter. Sind glückliche Menschen nie brillant?
Ja, doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass zu einer Brillanz auch eine innere Ruhe und Glück und Zufriedenheit gehört. Ich bin keiner, der sagt, du kannst nur gut sein, wenn du stetig unzufrieden bist. Ich glaube, stetig unzufriedene Menschen können keine Teams führen, können das nicht mitnehmen. Also ich bin auch wirklich mit Begeisterung zufrieden und dann auch mit Begeisterung glücklich.
Ist denn dein Antrieb aus der Zufriedenheit heraus oder Zufriedenheit zu erreichen oder bist du eher negativ motiviert und bist aus der Unzufriedenheit heraus eine Führungskraft?
Meine Motivation ist Neugier und ich habe eine Riesenfreude, wenn wir Neues probieren, inklusive Scheitern, noch lieber natürlich das Gelingen, aber mich inspiriert, mich fasziniert Neugier, Neues kennenzulernen.
Wenn das dein Motivator ist, was ist denn das, was du in anderen Menschen suchst? Was ist denn die Eigenschaft, die dich am meisten bei deinen Mitarbeitern, bei deinen Kollegen, aber vielleicht auch im persönlichen Kreis fasziniert?
Ja, das ist das Dranbleiben. Also ich finde Menschen, die gescheitert sind, es nochmal probieren, das finde ich immer hochfaszinierend. Und letztlich sind so wahnsinnig viele große Erfolgsgeschichten, ob das in Österreich Red Bull war, ob das Microsoft ist oder ob das auch andere Unternehmen sind, die waren ja nie auf einer Autobahn des Erfolgs unterwegs, ja, sondern die mussten 200 Mal abbiegen, die mussten stehen bleiben, die mussten Retourgang, die brauchten Hilfe von anderen. Und nur weil sie dran geblieben sind, sind sie erfolgreich geworden. Das ist etwas, was mich an anderen Menschen wirklich fasziniert.
Einmal mehr aufstehen ist ein Satz, den wir alle kennen. Mein erster Tennislehrer, vielleicht der prägendste in meiner Zeit als Tennisspieler, hat mal gesagt, du gewinnst ganz einfach den Ball einmal mehr übers Netz spielen als der andere. So trivial ist es. Ist Höflichkeit die Kunst, Langeweile zu ertragen? Oder muss man sich dabei langweilen bei der Höflichkeit?
Ich finde Höflichkeit letztlich ein Ausdruck des Respekts für das Vis-à-vis, selbst wenn es manchmal langweilig sein könnte.
Matthias, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Heute, vor wenigen Minuten, als ich in dieses Hotel kam. Ich war wirklich noch nie hier.
Ach ja, wir sind im Boulder Grand übrigens.
Und die Auffahrt war schon beeindruckend. Es war wirklich schön. Und ich nähere mich neu immer mit der Erwartungshaltung. Ich glaube, das Zitat wird Pippi Langstrumpf zugeschrieben. Das habe ich noch nie gemacht. Das kann ich bestimmt besonders gut. Oder das habe ich noch nie gesehen. Das gefällt mir bestimmt besonders gut. Und für dieses wunderbare Hotel stimmt das mal.
Du reist sehr viel, du bist im Vorstand von Leading Hotels of the World, du bist ein Mensch, der die Luxushotels ein Stück weit mitprägt. Magst du uns verraten, was denn dein ganz persönliches Lieblingshotel ist außerhalb der Sacherwelt?
Außerhalb der Sacherwelt, das absolute Lieblingshotel, würde ich mal sagen, dass das in der wunderschönen Steiermark, ein ganz kleines Hotel, das im Übrigen Herr Mateschitz, der Red Bull Gründer, gekauft hat, aus einer dramatischen Lebensgeschichte der Vorinhaberin, der sie damit in Wahrheit gerettet hat. Das ist ein ganz kleines Hotel mit Blick auf meinen Heimatberg Grimming. Das ist mein Lieblingshotel.
Und da bist du auch manchmal?
Da bin ich manchmal, aus der Gegend komme ich und deshalb ist das auch immer ein emotionales Ereignis, dorthin zurückzukommen. Wir haben gerade den letzten Geburtstag, also den 16. unseres Sohnes dort gefeiert, war sein Wunsch, dorthin zu gehen, der mich sehr glücklich gemacht hat und es war wirklich, wirklich fantastisch.
Ich habe ein paar Rapid Questions für dich, trivialer Natur, aber trotzdem geben sie uns die Chance, sich etwas besser kennenzulernen. Das Hotel am Strand oder in den Bergen?
In den Bergen.
Die Regendusche oder Badewanne mit Whirlpool?
Die Regendusche.
Entspannte Massage oder revitalisierende Gesichtsbehandlung?
Massage.
Internationale Küche oder authentische lokale Spezialitäten?
Authentische lokale Spezialitäten.
Print oder digital?
Digital.
Diskrete Gästebehandlung im Hintergrund oder persönliche Interaktion direkt am Gast?
Diskret im Hintergrund.
Rückzugsort für Entspannung oder posierendes Zentrum mit sozialer Interaktion?
Rückzugsort.
Traditionelle Hierarchie bei der Führung oder kollaboratives Teamwork?
Kollaboratives Teamwork.
War das schon immer so?
Ja. Ich hatte immer nur Vorgesetzte, die genau so waren. Ich habe das nie anders kennengelernt. Und wenn ich es woanders kennengelernt habe, wusste ich sofort, das ist nicht meins. Ich glaube, dass Hierarchie wichtig ist, einfach um Ordnung und Verantwortungen zuzuteilen, aber nicht, wenn es beginnt, von oben herab zu sein.
Wenn es stimmt, dass wir der Durchschnitt der 5 Menschen sind, mit denen wir am meisten Zeit verbringen, dann hast du Glück gehabt, dass du genau diese Erfahrung machen konntest. Signature-Gerichte oder saisonale Menüs?
Signature.
Und jetzt eine romantische Frage, Candlelight oder Spotlight?
Candlelight, of course.
Du bist ein sehr sympathischer Zeitgenosse, einer, den man nicht so leicht knacken kann, weil du eben auch ein Profi bist. Aber das meiste, was bei dir mitschwingt, neben der Haltung, ist Professionalität. Ich genieße das sehr mit dir.
Ich darf dieses Kompliment erwidern, mich für das Gespräch bedanken, für deine Einladung bedanken und dir gratulieren, was du mit diesen 101 geschaffen hast. Großer Respekt. Du warst offensichtlich auch neugierig und du bist dran geblieben. Deshalb Respekt und Anerkennung. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke Ihnen.